Kälte macht ihm nichts aus, deswegen ist es für ihn wahrscheinlich ein angenehmer Tag. Die Rede ist von Sergei Lochthofen. Einen schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Tag. Im Verhältnis zu gestern, wo es so windig war, scheint es ja heute ganz schön zu sein. Ich habe schon meine Krähe, mit der ich seit vielen Jahren befreundet bin, gefüttert. Die hat ein bisschen übers Wetter geschimpft, weil es natürlich, klar, es kommt der Winter langsam. Aber es ist frisch draußen. Ach, eigentlich schön. Und wenn ja. die Sonne scheint, was sollen wir uns beschweren?
Unheimlich intelligente Tiere, diese Krähen. Ich habe die mal beobachtet. Die legen Walnüsse auf die Straße, warten, bis ein Auto drüber fährt, holen sich das, schmeißen die runter. Also sehr kluge, unterschätzte Tiere.
In Erfurt gibt es eine Stelle, da legen sie die Nüsse auf die Straßenbahnschiene.
Nein.
Wenn die Straßenbahnschiene vorbeikommt. Ja, ja. Die kommt auch manchmal, sitzt sie auf der Laterne, hat eine Nuss und schmeißt sie mir vor die Füße. Ich trete dann drauf und gehe rein.
Ernsthaft? So weit geht
ja,
das?
Ja. Ja, die erziehen sich die Leute, die Zweibeiner. Das ist halt so.
Naja. Wir glauben ja, wir sind die Klügsten und die Besten und das Geschöpf, das Wesen, was das größte Hirn hat, scheint da auch so zu sein. Manchmal kann man das ein bisschen fragen.
Weiß ich nicht, wir haben uns zumindest durchgesetzt, also mit vielen Dingen. Also es scheint doch schon so zu sein, aber es sind nicht alle sehr vernünftig, auch wenn sie ein großes Gehirn haben. Wir merken es ja an der Politik und der letzten Woche wieder.
Ja, was fast unbemerkt vorübergezogen ist, zumindest an mir, ist der Besuch von Bundespräsident Steinmeier bei Wladimir Putin. Ein wichtiger Besuch, kein Staatsbesuch, aber ein Anfang vom Ende der Eiszeit?
Nein, glaube ich nicht. Der Putin ist ein Machtmensch, das heißt, er weiß genau, dass der Steinmeier jetzt, sage ich mal, demokratisches Zierwerk ist in Deutschland. Natürlich kann er Einfluss nehmen darauf, was da passiert. Und es ist ja auch nicht zu übersehen, dass Steinmeier seit vielen Jahren immer wieder versucht, in irgendeiner Art und Weise mit Moskau wieder ins Gespräch zu kommen, was ja auch vernünftig ist. Aber auf der anderen Seite ist ihm halt ein harter Knochen und er mag überhaupt nicht, und das ist jetzt die Frage der Wirkung nach innen, dass überhaupt jemand an dem Thema Krim oder Ukraine rüttelt. Also da sieht man sich doch auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Eher, ob das stimmt, muss man sehen. Die Deutschen spielen eine Rolle, aber nur immer auch als zweite Geige in dieser ganzen Geschichte. Insofern, der Putin war sehr freundlich, aber er bleibt natürlich bei seinem Kurs. Ein Steinmeier reicht nicht aus, um das aufzuweichen.
Die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestags, ein Riesending, ist das zweitgrößte Parlament der Welt und in diesem Reichstag, und jetzt sitzt die AfD drin und das Rechts-Links-Gefälle bei der Sitzordnung ist irgendwie eigenartig, die Arithmetik ist auch durcheinander. Eine spannende Geschichte, allerdings hatte ich so das Gefühl, dass sehr auf Äußerlichkeiten geachtet wurde und die Inhalte nicht so eine Rolle spielten. Andererseits, um Inhalte geht es ja noch nicht so richtig, oder?
Doch, also ich würde erstmal sagen, gut, dass mit der Größe muss man überlegen. Es kann ja nicht einfach nur aufgrund von irgendwelchen Kombinationen dieser Bundestag immer wieder größer werden. Das muss man schon ein bisschen reduzieren, auch wenn wir ein reiches Land sind und natürlich es auch gar nicht so schlecht ist, wenn die Regionen doch ihre direkten Vertreter in Berlin haben. Zweitens funktioniert die Demokratie in diesem Land. Das heißt, selbst eine Partei, die meinte, die Demokratie sei in Schieflage und es sei alles ganz schlimm, sitzt jetzt gut vertreten mit 90 oder mehr Abgeordneten in diesem Parlament, wird natürlich zu Recht beäugt. Was tut sie? Ist sie radikal? Rutscht sie immer mehr ins Radikale ab? Und ich glaube, das Ganze hin und her hat nur gezeigt, dass man das relativ routiniert macht. Auch der Versuch der Provokation an mehreren Stellen durch den Neuen hat ja nicht geklappt. Letztlich ist das nach mehreren Tagen abgegessen und es interessiert einen auch niemand mehr richtig. Ich gehe mal davon aus, wenn sich das ein bisschen beruhigt, werden sie einen neuen Kandidaten vorschlagen, der nach Möglichkeit noch nicht dumm aufgefallen ist, und der wird dann die Sitzungen des Bundestages wie alle anderen auch leiten, was nicht gut ist für jemanden, der ruhig und durchdemokratisch ist und diesem Land wohlgesonnen ist, kann das nicht gut sein, aber man wird sich damit abfinden müssen, schauen, ob man eine andere Situation findet. Vielleicht zerlegen die sich ja von innen, das ist vielleicht die wahrscheinlichste Variante, ansonsten werden die sich da festhaken. Die Reden selbst waren gar nicht so uninteressant, also Schäuble in seiner neuen Rolle, den Posten des Finanzministers abgegeben, das heißt für die FDP offensichtlich den schon freigeräumt. Also Herr Lindner fühlt sich da schon sehr nah dran, muss aber aufpassen, ohne den Grünen klappt das nicht, da ist er zu klein. Das wird sehr schwer für sie werden und für uns spannend, die Gegenrede gegen das, was da aus dem, sage ich mal, Regierungs- oder fast Regierungslager kam, hielt Carsten Schneider als wichtiger Mann der Fraktion, jetzt im Prinzip direkt hinter der Nahles der Wichtigste. Das ist für Thüringen eine besondere Situation, finde ich. Hat es auch ganz gut gemacht, diese Runde. Ich fand es nur, wie es hier in Thüringen reflektiert worden ist, also ich glaube, es waren irgendwo 3 oder 4 Zeilen oder 5 Zeilen, also das hat mich schon sehr irritiert. Wir sind jetzt, sage ich mal, eine ganz neue Rolle an dieser Stelle, auch Thüringen ist dann wieder eine neue Rolle und das wird so routiniert abgetan, das hat mich doch eher verwundert. Also insofern, der Start war schon gar nicht so langweilig.
Hm. Stimmt, man darf nicht vergessen, das Duo Bausewein und Schneider, die ja gut miteinander können, beide ziehen sich sozusagen aus der Landespolitik zurück. Schneider will sozusagen in Thüringen keine größere Rolle mehr spielen und Bausewein auch nicht, der will OB bleiben. Ist das strategisch klug? Folgerichtig?
Naja, das ist eine Reflexion darauf, was ihnen bleibt. Also die Hoffnung, dass man nochmal über 20 oder über 30% hier in Thüringen bei der SPD kommt, sind sehr gering. Das kann passieren immer wieder, wenn man irgendeinen guten Mann findet, auch vielleicht einen Gegenkandidaten gegen Schwarz-Gelb und Grün in Berlin. Ob das Frau Nahles ist, nun, die ist durchsetzungsfähig, die ist lang genug in der Politik, aber ich glaube nicht, dass sie der Tribune ist, der nun ohne weiteres den Massen mitreißt. Auch Herr Scholz ist das noch nicht. Also insofern sage ich mal, ist das eine pragmatische Entscheidung zu sagen, passt mal auf, schaut mal zu, wie ihr hier zur Rande kommt. Wir haben andere Aufgaben, da gibt es eine Arbeitsteilung und die Entscheidung von Bausewein zeigt eindeutig, dass er in der Landespolitik kaum Chancen sieht, sich zu profilieren, weil es einfach die Konstellation nicht gut ist für die SPD. Mhm. Insofern war das konsequent. Er hätte möglicherweise, als es den Wechsel gab zu Rot-Rot-Grün, das war auch, wir haben uns damals hier darüber unterhalten, hier bei Radio Frei, war meine Intention, er hätte in die Landespolitik gehen müssen, um natürlich einem starken, auftretenden und um sich greifenden Ramelow vielleicht von der SPD-Seite noch jemanden dazu zu stellen. Aber das ist nicht gelungen. Herr Tiefensee ist das nicht. Das war so seine Trumpfkarte. Und die anderen sind auch nicht. Wir schauen mal, wie der neue Innenminister sich macht. Im Augenblick, am Wochenende hat er eine ganz gute Figur gemacht. Aber das reicht natürlich nicht aus, damit in Thüringen die Wähler sagen, ja toll, SPD wähle ich jetzt.
Mhm. Wer ja auch eine starke Figur macht und rumprotzt, ist ja Mike Moring. Der ist jetzt in der Oppositionsrolle angekommen und visiert im Grunde die nächsten Landtagswahlen an, ist schon absolut im Wahlkampfmodus. Der ist sehr kampfeslustig, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist erstmal vieles ihm in den Schoß gefallen. Also eine Gebietsreform, die so verkorkst läuft, die ja eigentlich ein Projekt der Konservativen sein müsste. In Sachsen-Anhalt und Sachsen haben das ja die CDU-Leute durchgedrückt. Passt auch gar nicht zu Rot-Rot-Grün. Die machen es trotzdem, da hat er sich ziemlich quergestellt. Das entspricht auch dem Zeitgeist, also was wollen die uns, egal was da an Demografie, an Veränderungen, an Wirtschaftskraft eine Rolle spielt. Die Leute entscheiden an dieser Stelle emotional und nicht rational und nicht nachgedacht. Wir sehen das ja, da gibt es ja eine Verbindung direkt nach Katalonien. Da wird einfach ein Ding losgehauen und alles kommt in Bewegung, es entsteht eine Krise. Da gibt es überhaupt keinen Plan, was danach passiert. Also wenn klare Ansage aus Brüssel kommt, wir werden dieses Katalonien als selbstständigen Staat nicht anerkennen. Das heißt, die ganzen Wirtschaftsstränge, die ganze Wirtschaftssituation, alles gerät in Schieflage. Der ganze Wohlstand gerät in Schieflage, nicht nur in Katalonien, sondern auch in Spanien. Also es gibt überhaupt keine Idee davon, wie man es machen könnte. Und ähnlich ist es hier, aber man kann mit Destruktion natürlich ziemlich weit kommen. Also Mike Moring will das natürlich auch, damit er sich als Alternative gut präsentieren kann. Das ist eine reine und durchaus nachvollziehbare Oppositionshaltung. Das Thema wird nur sein, mit wem wir denn koalieren, wenn es dann soweit ist. Und das ist etwas komplizierter, glaube ich, hier in Thüringen. Und erstmal Sieger bei den Wahlen zu werden, ist das eine. Das andere, will er dann mit der SPD wieder zusammen? Da ist die Lust unterentwickelt. Will er mit den Grünen hier? Da sind die Grünen anders als in Berlin. Also ich glaube, selbst Katrin Göring-Fischer hat ja mit ihren Grünen hier in Thüringen durchaus ihre Probleme. Das heißt, also Siegen ist das eine, nachher regieren können ist was ganz anderes und da kommt ja fast so ein sächsisches Modell, wo ja schon die CDU
sich
mit der AfD annähert.
Sie hatten wunderbaren falschen Versprecher. Sie haben jetzt Katrin Göring-Fischer gesagt.
Oh.
Der Fischer ist allerdings das ganz andere Lager. Joschka Fischer als KGE, also Katrin Göring-Eckert, so wird sie ja abgekürzt von ihren Parteifreunden.
Ja.
Und manchmal fragt man sich, in welcher Partei sie ist. Sie kommt ja schon sehr staatstragend rüber. Wir gehen alle davon aus, dass sie eine Ministerin wird, oder was denken Sie?
Ja, Ja, also die Chancen stehen gut und das ist Ihre Chance, das ist auch die Chance von Özdemir. Das heißt also, wenn Sie das jetzt nicht packen, wird es höchstwahrscheinlich andere geben, den Grünen, die sich nach vorne schieben und die dann ganz andere Konstellationen vielleicht anstreben. Insofern, die Grünen passen ja nicht richtig zu Schwarz-Gelb, die anderen gehören richtig zusammen. Das ist die alte Bundesrepublik, das hat schon Tradition, da gibt es auch immer wieder sagen wir, Möglichkeiten, bestehende Gegensätze zu überwinden. Die Grünen sind so aus dem linken Lager eher dazu gekommen. Das ist für sie natürlich eine große Versuchung, Politik machen zu können, tatsächlich Minister zu sein, vielleicht auch etwas Einfluss zu bringen. Aber ihre Position zum Klimaschutz und ihre Position zum Thema Zuwanderung sind eben sehr weit entfernt von denen der CSU oder der CDU. Das macht die Sache sehr schwer. Also ich glaube, Angela Merkel selbst könnte mit Özdemir und Katrin Göring-Eckardt sehr wohl regieren ohne Probleme. Da ist hier vielleicht Lindner sogar viel zu forsch. Aber die Parteien und die Basis zum Teil, die bei den Grünen ja eine große Rolle spielt, die ist in einer ganz anderen Stimmung. Und da würde ich mal sagen, ist noch ein weiter Weg. Wir sind ja erst am Anfang im Augenblick, was jetzt so passiert. Das sind jetzt taktische Geplänke, die uns natürlich beeindrucken sollen, aber natürlich mit der Substanz der Dinge noch nicht viel zu tun haben. Aber der Ausstieg beispielsweise aus dem Verbrennungsmotor, das ist schon für die Grünen wichtig. Das Datum, was sie sich selber gesetzt haben, werden sie nicht halten können in so einer Koalition. Aber immerhin ein Datum vielleicht zu präsentieren und die anderen auf der anderen Seite können dann ihre 200.000 oder was auch immer festschreiben. Das sind so die Verhandlungspunkte, in denen sich was bewegen könnte. Und ich bin jetzt nach wie vor der Meinung, also diese Form, diese Dreierkonstellation hat durchaus eine Chance.
Das werden wir sehen, weiter verfolgen. Die sind erst am Anfang, wir sind am Ende unserer kleinen Plauderrunde und so viel.
Da haben wir die Türkei gar nicht mitgenommen, dass da auch nur Stärke etwas bringt. Das haben wir ja wiederholt gesagt. Putin hat es ja demonstriert im Verhältnis.
Eigentlich, also wenn Sie es ansprechen, müssen wir es nochmal besprechen. Da kommt einer daher, also ein older state, also ein alter Staatsmann und redet mit dem anderen alten Staatsmann, der aber noch aktiv ist und dann handelt ihr mal was aus. Das ist ja die Aushebelung von Rechtsstaat, Demokratie und allem, was man sich vorstellen kann.
Nein, es gibt natürlich immer auch das reale Leben und wenn du Partner hast, die sich nicht an Demokratie und an Rechtsstaatlichkeit halten, musst du mit ihnen ja trotzdem umgehen können. Das ist jetzt, sage ich mal, eine taktisch nicht unkluge Geschichte gewesen. Vor allem gab es dem Erdogan die Möglichkeit, gesichtswahrend, generös, so ich als Präsident, ich werde hier mal ab. Natürlich sind unsere Gerichte unabhängig, das ist natürlich ein Witz der Geschichte, aber wir setzen das jetzt mal durch. Sie haben ja bestimmt die jüngste Entwicklung gesehen, da gab es einen Appell gegen die Massaker, die da stattgefunden haben in der Osttürkei gegen die Kurden. Da haben viele Menschen auch hier in Deutschland unterschrieben, die kriegen jetzt alle sozusagen einen Verhandlungsbefehl da ins Haus geflattert, dass sie angeklagt werden. Das heißt, die ganze Geschichte, die Absurdität dessen, so wie fast im 20. Jahrhundert noch vor dem Krieg, die geht ja weiter. Also das heißt also, das ist keineswegs so, dass das in der Türkei jetzt nur zu neuen Einsichten führt. Dieser eine Fall ist geklärt, die anderen nicht. Und da hilft nur eins, nicht Herr Schröder, so wichtig der gewesen ist mit seinem Besuch, da hilft nur eins, es ist die Wirtschaft, die entscheidet, wenn man Druck erzeugt, die Türkei steckt in einer Wirtschaftskrise, wenn man dann nochmal in Milliardenhöhe Druck erzeugt, dann sind die in der Lage beizutreten, sonst verstehen die Sprache, die wir sprechen, nicht.
Sagt Sergej Lochthofen im Espresso-Plausch wie jeden Montag. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss.
Wir schauen uns mal die Woche an. Auf Wiedersehen.
Ciao.